Ich habe für euch heute eine Folie mitgebracht. Könnt ihr sie zeigen? Ja, vielen Dank. Ist es schön, oder? So ist es. Haben mir Mühe gegeben. Sind aber nicht meine Hände. Was für ein herrlicher Tag. Bei diesem Lied sage ich euch, da habe ich mich so fallen lassen, in all meine Hoffnungen und all das, was ich glaube. Am liebsten wäre ich sitzen geblieben und da noch vielleicht Minuten oder Stunden lang in Gott verharrt. Letztendlich geht es auch darum, dass ein Mensch, der zum Glauben an Jesus Christus kommt, seinen Frieden findet, seine Erfüllung, die Fülle des Lebens, die Jesus uns verspricht. In ihm haben wir Leben in Fülle. Wenn wir eine Taufe feiern, da sitzen hier vorne Männer und Frauen, die gesagt haben, Gott hat mich in seiner Gnade erfasst. Aus seiner Gnade kann ich glauben. Und diesem Gott will ich nachfolgen. Und zwar durch den Glauben an Jesus Christus, der für mich und für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und ich möchte diesen Glauben bekennen. Deshalb bin ich da. Und das sind immer Sternstunden im Leben einer christlichen Gemeinde. Wir klopfen uns nicht nur auf die Schenkel, wir freuen uns natürlich, aber der ganze Himmel freut sich. Und wir stimmen in diese himmlische Freude ein. Weil da Menschen Jünger, Jüngerinnen Jesu geworden sind. Sie wollen ein Leben, ein neues Leben mit Gott, mit Jesus Christus führen. Es geht um die Taufe in das neue Leben hinein. Taufe ist keine kosmetische Handlung, keine kosmetische Operation, sondern Taufe ist lediglich ein Zeichen, ein symbolisches, äußeres Zeichen einer inneren Veränderung im Leben eines Menschen, einer geistlichen Veränderung. Heute geht es also um biblische Wahrheiten über die Glaubenstaufe. Und ich habe einen Bibeltext mitgebracht aus der Frühzeit der Kirche. Und dieser Text hat damit zu tun. Apostelgeschichte, Kapitel 16, ab Vers 23 nach der Schlachterübersetzung. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sogleich öffneten sich alle Türen, und die Fesseln alle wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf. Und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sich heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jene Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Himmlischer Vater, was für ein Text! Was für eine Gewalt ist hier im Spiel. Natürliche Gewalt, aber vor allem die Gewalt deines Wirkens, deines Heiligen Geistes. Was für Veränderungen in Menschen, im Leben von Menschen. Herr, und du wirst uns mit diesem Text heute was sagen. Deshalb bitten wir dich, dass du uns dieses Wort erschließt, erklärst und in unser persönliches Leben, auch in das Leben unserer Gemeinde hineinredest. Im Namen Jesu. Amen. Drei Punkte zu diesem Text. Zum einen, Gott bereitet alles vor. Dann geht es um das Wesen eines evangelistischen Lebens bzw. Lebensstils. Und als letztes, was wird in einer Taufe, in einer christlichen Taufe bezeugt? Gott bereitet alles vor. Wir müssen uns diese Geschichte etwas genauer anschauen. Wenn wir in der Bibel nachlesen, in der Apostelgeschichte, die Verse davor, dann merken wir, der Apostel Paulus und Silas waren auf einer Missionsreise. Das war die zweite Missionsreise des Apostels Paulus. Und sie kamen nach Philippi. Philippi, und das ist interessant, war die erste Stadt in Europa, die Paulus besucht hat. Und sie haben dort gepredigt. Und gleich am ersten Tag, als sie am Fluss waren, um sich ein bisschen zu erfrischen, haben sie fromme Frauen getroffen, die dort, ich weiß nicht, Wäsche gewaschen haben. Das war auch eine Gebetsstätte, ein Treffen von Frommen. Und da hat sich gleich eine Frau bekehrt, das war die Lydia, und ließ sich gleich taufen. Eine wohlhabende Frau. Das wird eine wichtige Rolle spielen später in der Apostelgeschichte, gleich in diesem Kapitel. Und sie gingen in diese Stadt und haben dort gepredigt und da haben sie festgestellt, dass es ganz viele Leute gibt, die mit abergläubischen Praktiken, mit okkulten Praktiken unterwegs waren. Unter anderem war eine Magd. Magd, die hat die Wahrsagerei betrieben und sie hatte ein paar Zuhälter, die dadurch Geld verdient haben. Zuhälter kann man nicht sagen, doch, vielleicht. Auf jeden Fall, auf einmal haben sich die Leute verändert. Auf einmal hat diese Frau, die Wahrsagerin, in den beiden die Gesandten Gottes gesehen. Und auf einmal mussten die Geschäftsleute feststellen, sie kriegen ihr Geld nicht mehr, die Leute machen das nicht mehr. Die Resonanz auf die Predigt von Paulus war ganz, ganz groß und spektakulär. Menschen haben sich bekehrt. Lydia habe ich schon erwähnt. Es entstand die erste Gemeinde auf dem europäischen Boden. Und der Ort, wo sich die Gemeinde dann getroffen hat, das war das Haus von Lydia. Okay, das kam später. Nun aber fühlten sich die Unternehmer der Stadt in ihrem Umsatz gefährdet. Das wäre auch heute so, wenn man so gepredigt hätte, dass man beispielsweise, ohne Namen zu nennen, nicht bei McDonald's mehr gegessen hätte. Okay, ich kommentiere das nicht. Ist mir ausgerutscht. Ich könnte noch ein paar andere nennen, die keine Steuer in Europa zahlen, aber will ich nicht. Was wurde dann getan? Die Verantwortlichen der Stadt haben Paulus und Silas verhaften lassen. Sie wurden ins innere Gefängnis geworfen. Das war ein Sicherheitstrakt. Man wollte einfach sie verurteilen. Wahrscheinlich wollte man sie umbringen. Und sie waren dort eingeschlossen. Im Gefängnis, im Sicherheitstrakt. Eine schwierige Situation. Diese Situation zeigt uns, dass Gott selbst aus ganz krassen, unmöglichen Situationen was Gutes machen kann und will. Wir haben in der letzten Gemeindeversammlung Zeugnisse, Glaubensberichte von diesen 8 Personen, die hier vorne standen, gehört und heute auch von Alena. Die Wege eines jeden Einzelnen waren ganz anders. Ihre Biografie war unterschiedlich. Gott hat sie ganz unterschiedlich erreicht. Zum Teil spektakulär in ihrer schwierigen Situation, zum Teil in einer Situation, in der sie durch den Glauben an Jesus Christus auf einmal gefährdet waren, mussten ihr Land verlassen. Bei manchen war das nicht so bewegend wie beim Kerkermeister, aber darauf kommt es nicht an. Damals ging es also um, wie Luther es übersetzt, um den Kerkermeister. Wer sagt heute Kerkermeister? Ich habe einen Freund, der ist Kerkermeister. Sagt man nicht. Das war der Direktor einer Justizvollzugsanstalt, würde man sagen heute. Und mit einem kleinen Unterschied. Es war kein sanfter Beamter, der Psychologie studiert hat und die Gefangenen einfach streichelt und ihnen Fernseher in die Zellen stellt. Nein, das war ein pensionierter Legionär, ein Offizier, römischer Offizier im Ruhestand. Die konnten sich auf diese Weise so ein bisschen Zubrot verschaffen zu ihrer kärglichen Altersversorgung. Es waren aber meistens abgebrühte Typen. Da stellt sich mal die Frage, kann so ein Mann überhaupt Christ werden? So ein Kerkermeister. Kommen solche Leute oder würden damals solche Leute in Gottesdienste einer christlichen Gemeinde kommen? Ich würde sagen, schwierig. Schwierig. Die besuchen keine Gottesdienste. Auch die meisten Gefangenen besuchen keine Gottesdienste, es sei denn, der Gottesdienst kommt zu ihnen, ins Gefängnis. Und so war es auch in diesem Fall. Manchmal, um Menschen zu erreichen, muss man mit den Gottesdiensten, mit dem Evangelium zu ihnen gehen. Ich habe jahrelang jeden Sonntag Gottesdienste in Gefängnissen gefeiert, in einem Gefängnis gefeiert, mit den Gefangenen. Nicht als Gefangene, ich war der Seelsorger. Und ich habe jeden Sonntag gepredigt, schon als Student. Und es war immer bewegend für mich, wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren, gerade im Gefängnis. Nun sitzen Silas und Paulus im Gefängnis, um Mitternacht ungefähr, und kalt, dunkel, und sie beginnen, Gott zu loben. Sie singen Lieder, steht hier. Seltsam. Und wir haben gelesen, und die anderen haben zugehört. Die haben Interesse geweckt. Man müsste da entmutigt sein, frustriert und sagen, also schlecht, nicht gut. Und sie riskieren Gesundheit für Jesus Christus, wie sein Evangelium, und dann, wenn sie verhaftet, sitzen im Gefängnis und Ausgang ungewiss. Wenn alles so schief läuft, wie viel Zweifel an Gottes Liebe, an Gottes Führung kann ein Mensch haben? Auch einer, der für ihn unterwegs ist. Und dann, um die Mitternacht, als es am dunkelsten ist, äußerlich und auch innerlich, da fangen sie an, Gott zu loben. Lobpreis im Gefängnis, um Mitternacht, vor 2000 Jahren. Und das verändert alles. Bei den beiden, aber nicht nur. Wir lesen weiter. Nachdem Paulus und Silas den Herrn in ihrer Gefängniszelle gelobt hatten, geschah etwas Gewaltiges. Nämlich, da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sogleich öffneten sich die Türen und die Fesseln alle wurden gelöst. Gewöhnlich zerstört ein Erdbeben Häuser, Gebäude, aber dieses Erdbeben unterschied sich von allen anderen Erdbeben. Dieses Erdbeben rettet Menschenseelen. Der Kerkermeister, ein hartgesottener Mann. Sein Arbeitsplatz, feuchte, verseuchte, kalte, dunkle Gefängniszellen. Und dieser Mann lebte für seinen Job und vor allem wie seine Ehre und seinen Ruf. Nun passierte was. Was ist mit diesem Kerkermeister passiert? Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf, und als die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Dieser Mann sah nur eins, nämlich, alle sind weg. Das ist schlecht. Das ist schlecht für mich. Möglicherweise würde ihn das sein Leben kosten. Eine Schande für einen Offizier, für einen Gefängnisdirektor. Heute wäre das genauso. Das, auf einmal sind alle gefangen weg. Für ihn war das, was um die Mitternacht passierte, eine persönliche Katastrophe. Sein ganzer Stolz, seine Ordnung und Disziplin, was er dort verwaltete in diesem Gefängnis, das war alles ruiniert. Vermutlich haftete er mit seinem Kopf, mit allem, was er hatte. Diese Erniedrigung wollte er mit seinem Selbstmord zuvorkommen. Und der Gedanke, seine Ehre, seinen Ruf zu verlieren als römischer Offizier, brachte ihn dazu, seinem Leben ein Ende zu setzen. Die Türen gingen auf. Alle Gefangenen waren frei, nicht nur Paulus und Silas. Und er steht da. Und in diesem Augenblick, seine persönliche Niederlage, wo er am tiefsten stand, vielleicht in seinem ganzen Leben, begegnet ihm Gott. Das Wesen eines evangelistischen Lebens, auch eines Gottesdienstes, ist, Gott begegnet uns manchmal im Zerbrechen. Nicht nur, wenn wir himmelhoch jauchzend sind, Lobpreislieder singen im Gottesdienst. Nicht nur, wenn es uns gut geht. Jeder Mensch, der seinen Anker nicht in Christus hat, baut seine eigene kleine Welt auf für sich und meint, alles im Griff zu haben. Und diese Welt reduziert er auf so eine ganz kleine Welt. Ich kenne das vielleicht. In der Schule hat man in der Grundschule irgendwas gebaut, hat man Schuhkarton genommen, hat dort Fenster rausgeschnitten, Tür und so weiter und ein eigenes Haus gebaut. Alles, was man da hatte, Stühlchen und Kindchen, alles, Frau und Hund, alles, was dazu gehört. Und eine Miniaturwelt aus Pappe. Alles schön angeordnet. Und Menschen ohne Gott leben für die Pappwelt im Schuhkarton, kann man so sagen. Auch wenn sie statt Karton was anderes nehmen. Auch wenn für sie der Karton ihr Geld ist, ihre berufliche Karriere, ihr Ansehen, Popularität, vielleicht ein Doktortitel, ein neues Auto. Sie reduzieren ihr ganzes Leben auf diese Welt, die sie so zusammenbauen wollen. Manchmal sind das Liebschaften, die man so hat. Seitensprung oder was auch immer. Auf einmal pressen sie alles in diesen einen Karton und das ist für sie das Wichtigste. Alles andere blenden sie aus. Aber wenn ihre Miniaturwelt auf einmal ihnen genommen wird, dann verzweifeln sie. Auf einmal hat man ihnen den ganzen Teppich weggezogen und sie liegen am Boden. Meine Lieben, wenn unsere kleine Welt auseinanderbricht, dann wird es auf einmal schwierig. Haben wir auf einmal keinen Antrieb mehr zu leben? Auf einmal erscheint vieles, vielleicht alles, sinnlos. Was soll's? Keine Lust, kein Bock? Ich will überhaupt nicht mehr leben. Es gibt immer wieder Menschen, man hört davon, dass sie einfach, weil ihr Ansehen dadurch geschädigt wurde, weil er seine Firma in den Dreck gefahren hat, in die Insolvenz, was auch immer, sie nehmen sich das Leben. Hört man immer wieder. Genau das ist beim Kerkermeister geschehen. Sein Ruf stand auf dem Spiel. Das Einzige, wofür sich für ihn noch lohnte zu leben, war sein guter Ruf, sein Ansehen und vielleicht ein gutes Einkommen. Und das zerbrach im Augenblick des Erdbebens. Deshalb sah er keinen anderen Ausweg, als sich das Leben zu nehmen. Und er hatte keine Antwort auf diese Situation. Ganz plötzlich, unerwartet, fand er sich in der größten Krise seines Lebens wieder. Durch solche Zerbrüche finden wir uns vielleicht auf einmal in der größten Lebenskrise. Damit ist nicht unbedingt die Krise der Lebensmitte gemeint. Überhaupt. Auf einmal passt das beruflich nicht. Alles ist irgendwie festgefahren und das ist eine Krise. Was wird weiter? Was mache ich weiter? Der Gottesdienst im Gefängnis, mitten in der Nacht. Das Leben, das evangelistische Lebensstil, ein Gottesdienst auch am Sonntag, ist dazu da, damit Gott uns auch in unseren schwierigen Situationen begegnet, im Zerbrechen. Das Zweite hier, der Ruf nach Rettung in einer zerbrochenen Welt. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd, also der Kerkermeister, vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sich heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Da kommt die entscheidende Frage. Er fiel zitternd vor Paulus und Silas und fragte, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss ich tun, damit ich den allerletzten Sinn meines Lebens finde? Wie komme ich aus diesem Schlamassel meiner zerbrochenen Welt wieder heraus? Wohin sollte ich mich in meinem Zerbruch, in meine Sinnlosigkeit, in meine Angst wenden? Wo soll ich hingehen? Und das war die entscheidende Frage des Lebens. Der Lydia, die ich schon vorher ansprach, tat Gott ganz sanft ihr Herz auf. Ganz sanft. Bei diesem Mann gebrauchte Gott auf einmal ein Erdbeben. Nicht nur das Zimmer, die zitterte, in dem er war. Das ganze Gefängnis. Da zeigt sich, Gott spielt auf seine gesamten Klaviatur. Schöner Vergleich. Gott kann auf der gesamten Klaviatur spielen. Er hat ein großes Repertoire. Es gibt gar nichts, was er nicht in seinem Repertoire hätte, um Menschen zu retten. Einige muss er vom Pferd werfen lassen, so wie Saulus, damit er zum Glauben findet. Mit anderen geht er etwas sanfter um. Zu manchen schickt er einen, der ihnen das Evangelium erzählt und erklärt, so wie den Philippus zu dem Finanzbeamten aus Äthiopien damals. Steht alles in der Apostelgeschichte zum Nachlesen. Gott hat alle Möglichkeiten, um zu erreichen, wen oder was er erreichen möchte. Meine Lieben, lasst uns beten und Gottes Thron bestürmen, damit er die Mittel und die Möglichkeiten ins Spiel bringt, die unsere eigenen Ehepartner, Kinder, Enkelkinder, Nachbarn, Arbeitskollegen, wer auch immer, Freunde und Sportfreunde oder wer auch immer, damit Gott sie persönlich erreicht. Nicht wir haben das zu bestimmen, sondern Gott. Er hat alle Möglichkeiten. Beten wir dafür. Vielleicht muss bei jemandem die Welt zusammenbrechen. Vielleicht muss einer ganz unten ankommen. In welchem Sinne auch immer. Vielleicht hat einer das nötig, dass Gott ihn nicht so wie in Watte gepackt anpackt, sondern richtig stark. Vielleicht kann ein Zusammenbruch ein heilsamer Segen sein. Manchmal lässt Gott Katastrophen zu, um uns zu offenbaren, wie sehr wir unser Leben aufs falsche Pferd gesetzt hatten. Das Wesen eines evangelistischen Gottesdienstes, das dritte will nicht kommen, vielleicht schaltet die da um, der rettende Glaube führt zu Bekehrung und Taufe. Dann erklären Paulus und Silas dem Kerkermeister und den mündigen Mitgliedern des Hauses den Weg zu Jesus. Das war ein evangelistischer Gottesdienst mitten in der Nacht. Der Kerkermeister der nahm sie gleich mit nach Hause. Und nach der Anbetung, Predigt, Aufruf zur Entscheidung, ja, kam noch dieses Weitertragen. Der sich bekehrt hat, sagte, ich will, dass meine Leute, die ich liebe, dass sie das Gleiche auch erfahren. Klickst du weiter? Und sie aber sprachen zu dem Kerkermeister, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagte ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Das war die Antwort der Apostel auf die wichtigste Frage des Lebens. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Die Rettung kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Ohne Jesus und außerhalb von ihm gibt es keine Rettung. Ohne Glauben keine Rettung. Und das ist das Thema der Apostelgeschichte. Das ist das Thema des Neuen Testaments und davon lesen wir immer wieder, zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet. Nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt. Nicht aus Werken, damit keiner sich rühmen kann. Auf den Glauben kommt es an. Nun kommen wir zur Taufe. Was wird in der Taufe bezeugt? Wenn ein Mensch sich bekehrt hat. Ein Mensch glaubt, kehrt um, stellt Jesus Christus sein Leben zur Verfügung, dann sollte er sich taufen lassen. Was soll in der Taufe passieren oder zum Ausdruck gebracht werden? Zum einen, der persönliche Glaube an Jesus Christus wird in der Taufe auch öffentlich bezeugt. Bitte schön, ihr sollt alle sehen, ich will Jesus nachfolgen. Ich bin sein Jünger. Und das wird hier besiegelt. Woran sollen wir glauben? An den Herrn Jesus Christus. Daran, wer er ist. Und er ist nicht in erster Linie ein Vorreiter für soziale Arbeit oder für wirtschaftliche Gerechtigkeit. Seine Mission war nicht zuerst politisch, auch wenn die Veränderungen, die das bewirkt hat, sehr, sehr wohl politisch waren. Weil das Leben, die Umstände haben sich verändert. Wir glauben, dass er das ist, was die Bibel sagt. Nämlich, dort lesen wir, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. In der Taufe wird der Glaube an Jesus Christus als Gottes Sohn bezeugt. Ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Um gerettet zu werden, müssen wir auch daran glauben, was Jesus Christus tat. Und da lesen wir in dem 1. Korintherbrief, ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selber überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben, ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Das haben wir gehört, als der Chor es gesungen hat. Wunderbar, herrlich, herrlicher Tag. In der Taufe wird bezeugt, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, für uns und unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Das ist das, was hier bezeugt wird. Und ihr kennt das mit dem Ichthys, das Fischzeichen. Griechische Anfangsbuchstaben. Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter und Erlöser. Das wird bezeugt in der Taufe, bitte, nächste Klick. Und in der Taufe wird noch eins bezeugt, nämlich in der Taufe bekennt sich ein Mensch zu Christus. Die Zugehörigkeit zu Christus, der Zusammenhang wird hergestellt. Das ist Jesus und dem Jesus, Gottes Sohn, Retter und Erlöser, gehöre ich. Wir lesen im Römerbrief, wir müssen glauben und diesen Glauben auch öffentlich bekennen. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man seinen Glauben mit dem Mund bekennt. Denn die Schrift sagt, wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Römerbrief, Kapitel 10. Die Taufe ist also ein Zeugnis vor der sichtbaren Welt. Alle sollen wissen, ich glaube an Jesus Christus. Ich schäme mich nicht. Ich bin stolz drauf. Und ich will davon erzählen. Und das Dritte, was in der Taufe bezeugt wird, es wird noch viel mehr bezeugt vielleicht, aber ich möchte nur drei Sachen heute nennen. Das Dritte ist hier, Taufe manifestiert die Kehrtwende zum neuen Leben. Die Taufe macht deutlich, im Leben eines Menschen hat sich etwas Grundlegendes verändert. Das ist nicht nur so ein Vorgang und dann geht man nach Hause und lebt weiter so wie vorher. Nein, die Taufe bezeugt die Realität des neuen Lebens mit Christus. Zeichenhaft, das Taufwasser ist wie ein Grab gedacht, lesen wir im Römerbrief. Und wenn einer zum Taufbecken geht, ins Wasser steigt, dann bedeckt dieses Wasser den alten Menschen, der ohne Jesus gelebt hat, der nun zeigt, ich bin für die Sünde gestorben. Und wenn er aus dem Wasser hervorsteigt, dann erinnert das an Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist. Und der Getaufte steht auf zu einem neuen Leben, in dem sich Dinge verändern sollen, wenn sie nicht zu dem passen, was ein christliches Leben ausmacht. Das neue Leben beginnt. 2. Korintherbrief lesen wir im Kapitel 5. Wenn jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Was er früher war, ist vergangen. Etwas Neues ist entstanden. Die Taufe bezeugt also die Realität des neuen Lebens. Ein Mensch, der Christ geworden ist, wird in das neue Leben hineingetauft. Das erinnert die, die dabei sind und schon Christen sind. Ich bin auch mal in das neue Leben getauft. Das verleitet uns dazu zu hinterfragen, und führe ich tatsächlich ein neues Leben? Verändert sich etwas in meinem Leben immer noch? Denn bei einem Christen wird sich sein Leben lang etwas verändern müssen. Das denn ist der natürliche Gang der Dinge. Die Taufe manifestiert die Kehrtwende zum neuen Leben. Nun, erinnern wir uns noch einmal an den Bibeltext. Paulus und Silas im Gefängnis. Erdbeben, die Mauern fallen, der Kerkermeister kriegt fast Herzinfarkt. Seine Welt bricht zusammen. Er will sich umbringen. Paulus hält ihn davon ab. Vielleicht ist in der letzten Zeit deine Welt zusammengebrochen. Beruflich, was die Ausbildung angeht, Beziehungen, Familie, was auch immer. Gott hat ein Erdbeben vielleicht in dein Leben geschickt. Das tat er aber nicht, um dich zu zerstören, sondern um dich zum Leben zu führen, um dich zu retten. Nun fragst du dich, wie komme ich da heraus? Glaube an Jesus Christus und an das, was er für dich getan hat. Kehr um und lass dich als Zeichen dafür, dass du dich an Jesus Christus hingewandt hast und mit ihm leben möchtest, taufen. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Zweimal klicken. Glaube an Jesus Christus, so wirst du gerettet. Und dazu möchte ich einfach einladen. Wenn du diesen Glaubensschritt noch nicht getan hast und Gott dich in deinem Herzen berührt, tue das. Lass dich taufen. Zur Vergebung deiner Sünden, als Zeichen dafür. Und führe ein Leben als Jünger oder Jüngerin Jesu. Tue das im Glauben und im Vertrauen. Wenn du aber schon vor 50 Jahren oder 15 oder 5 Jahren getauft worden bist, heute aber festgestellt hast, dass mit dem neuen Leben da hat sich nicht viel bewegt, dann folge Jesus. Führe ein neues Leben mit diesem Jesus. Lass dich von ihm neu bestimmen, neu formulieren, deine Denkweise, dein Verhalten, sogar deine Gefühle. Lass die Karten neu mischen. Sag ja zu Jesus. Ich möchte beten und anschließend hören wir auf ein Lied unseres Chores.